Heute dann mal mit einer Expressfolge die 15:30 Philosophie zurück, weil war ja auch nur ein Spiel, aber wir sind sehr, sehr positiv, was die deutsche Fußballnationalmannschaft anbelangt.
Ja, absolut. Bei mir regnet es wie aus heiterem Himmel über die
Podcast.
Über die Nationalmannschaft scheint die Sonne. 5:0 gegen Ungarn, Junge. Alter. Also wirklich Glanz und Gloria, wir sind wieder wer, haben wir beschlossen.
Das ist wirklich diese deutsche Überheblichkeit, oder? Also sobald wir einmal über den Gegner drüber gefahren sind, sofort drauf geschissen, wer es war. War es Brasilien, war es Ungarn, war es San Marino, keine Ahnung. Wir haben euch im Sack.
Ja, und so sieht's aus und dementsprechend tiefgründige Analysen und Lobhuldeleien in den folgenden 30 Minuten.
Samstag, 15:30.
Eintracht Frankfurt.
FC Augsburg.
Borussia Mönchengladbach.
Der VfL Bochum.
Und Leverkusen. Famos!
Köln Dortmund. Der eingesprungene Erling Haaland.
Tor für die Bayern.
Robben! Ein unfassbares Tor.
Union Berlin steigt auf in die Fußball-Bundesliga.
Ein skandalöses Ende für die Bundesliga-Karriere des HSV.
Wieder deutscher Meister, die Bayern.
Oh, und dann ist es tatsächlich, glaube ich, ein Weilchen her, dass wir mal an einem Sonntag um 13.34 Uhr aufgenommen haben. Aber schön, dass es heute auch wieder klappt. Dann relativ spontan. Die 15:30 Philosophie meldet sich zurück mit einem heiseren Bengt und Felix Stollberg.
Moin, 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 grüß euch. Ja, ich muss sagen, ich habe so ein bisschen das Gefühl für Wochentage sogar verloren hier. Ich befinde mich ja nach wie vor im Urlaub. Und ich habe es dir gerade schon gesagt, du bist mein Schlechtwetterkönig. Also hier ist schon wieder Land unter. Wir sind mittlerweile am Gardasee. Boah, und es hat geschüttet. Wir stehen hier in der ersten Reihe direkt am See, am Strand. Und wirklich, also der Strand wurde von Bächen aufgeteilt, die alle vom Campingplatz runtergeströmt sind und in den See hinein. Jetzt mittlerweile hat sich schon wieder so ein bisschen beruhigt. Aber ja, für die nächsten Tage würden wir erstmal keine Folge planen. Für meine Urlaubsplanung wäre das besser.
Ja, okay, dann lassen wir das einfach sein und melden uns dann erst nächste Woche wieder zurück. Aber ja, ich bin ja selbst dann bald auch im Urlaub unterwegs. Und ey, da freue ich mich auch schon richtig drauf und ich habe vor allem aufs Wetter geguckt. Es ist wirklich perfekt. Es ist die Perfektion des Wetters. Es hätte nicht besser passieren können. Weil ich fahre ja in die Algarve nach Portugal.
Ja, genau.
Und die nächsten Tage, also jetzt gerade bis Mittwoch, sind es erstmal noch so 21 Grad. Und wir machen uns ja Mittwoch auf den Weg. Das heißt, wir sind frühestens Freitag irgendwie da. Und ab Mittwoch wird es dann kontinuierlich wärmer, bis es dann so die nächsten 15 Tage 27 bis 30 Grad hat. Keine Wolken, kein Regen und das ist einfach perfekt.
Das ist wirklich perfekt. Das ist ungelogen die perfekte Temperatur, weil du bist ja da auch an der Küste, dann geht ein bisschen Lüftchen, dann ist es auch nicht so warm wie 30 Grad in Köln oder Düsseldorf. Da kommt man ja schon manchmal so an seine Grenzen. Aber das ist wirklich perfekt. Aber dann lass uns da einfach mal eine Aufnahme machen, dann kommt auch eine Regenwolke.
Schnauze. ich glaube, wir fahren da ganz gut, aber freue mich auch sehr drauf. Bin auch echt urlaubsreif inzwischen. Aber
ja, geil.
Ja, das hat sich dann ja hoffentlich nach Dienstag dann erstmal erledigt, weil Dienstag muss ich morgens noch arbeiten. Und dann geht es natürlich sofort rüber in die Niederlande, weil mitgefangen, mitgehangen. Jetzt sind wir dabei. Dienstag geht's nach Holland.
Ja, schon geil. Ne? Also du machst ja Urlaub im Block sozusagen. Man konnte, glaube ich, auch gestern beim Deutschlandspiel dann schön deine Wade auf jeden Fall einmal im TV-Bild sehen. Also die ist mir sofort...
Die ist mir auch aufgefallen, tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass sie dir auffällt.
Sofort, hallo, so muskulös, so schön braun gebrannt, wie die erst in den kommenden Wochen nach dem Portugal-Urlaub aussehen wird. Mann, oh Mann, oh Mann.
Das sage ich dir aber. Also wird ja noch beim Surfen trainiert und dann noch dazu die Bräune, die dann dazu kommt, das wird schon. Ich bin da auch guter Dinge.
Ja. Ohne Sonnenbrand-Flavor sogar.
Ja. Also ich glaube, die beste Nachricht, die ich gestern bekommen habe, war, Bengt soll die Fresse halten, ich will Julian Nagelsmann beim Interview verstehen.
Okay.
Er stand da beim ZDF und, oder ich weiß gar nicht, hat ZDF übertragen? Keine Ahnung.
Ja, ZDF.
Okay, krass. Ja, okay. Das ist auch geil, ne? Dadurch, dass ich Spiele jetzt nur noch im Stadion gucke, habe ich absolut keine Ahnung mehr, wer Deutschland Spiele überträgt. Aber ist auch
ja, gut. Das ist bei mir nichts anderes tatsächlich, auch wenn ich die gucke. Aber gestern musste mir sogar Lea weiterhelfen und hat dann gesagt, ja, läuft im ZDF heute. Und dann habe ich gesagt, ich dachte, der war nämlich auch von RTL ausgegangen.
Ja, naja, nee, aber es war dann halt nicht so, dass wir direkt dahinter standen und immer so reingegrillt haben, Julian, Julian hier, sondern wir haben dann halt kreative Fangesänge auf Julian Nagelsmann aus der Kurve angestimmt. So, dann hat die Kurve halt nochmal Nagelsmann gefeiert. So, das ja, ist ja auch
schön.
Auch nochmal ganz schön und hat der Mann ja auch verdient.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, gestehen, da sind mir schon die Augen zugefallen, weil es hier mittlerweile auch echt früh dunkel wird. Die Interviews habe ich mir dementsprechend nicht mehr gegeben. Aber das Spiel war auf jeden Fall gut. Also von daher, ja, kann man nur sagen, das hat er sich verdient. Und also wie viel hast du denn vom Spiel gesehen? Sag mir das mal so. Also,
boah, also ich glaube, 3 von 5 Toren habe ich live gesehen und sonst gar nichts. Also in der Halbzeit meinte ein Mädel auch zu mir so, sag mal, willst du dich nicht mal umdrehen? Dann siehst du was vom Spiel. Ich so, ja, sorry, ist halt Berufskrankheit. So, das gehört dann ein bisschen dazu, dass man davon weniger mitbekommt.
Ja.
Aber ich saß tatsächlich bis 20 Sekunden, bevor du mir geschrieben / angerufen hast, noch dabei, das Spiel Real Life zu gucken. Und nochmal einmal alles mir anzutun. Und ja, also einfach, um auch nochmal einen Eindruck von der Mannschaft zu kriegen. Also bin gerade bis Anfang zweiter Hälfte gekommen. Das heißt, ich habe den weniger spaßigen Part bislang geguckt. Ja, aber man kriegt schon einen Eindruck davon, dass die Nationalmannschaft sich auch echt entwickelt hat.
Ja, und muss man auch sagen, also da waren ja jetzt schon 4 namhafte Abgänger. Fängt im Tor an, hört vorne auf. Also das war ja schon auch Positionen, die sich verändert haben. Neue Mittelfeldachse da mit Pascal Groß und Robert Andrich. Und gerade.
Ja, grade, Sandro Wagner ist auch nicht mehr mit dabei.
Ja, genau.
Auf dem Feld.
Ja, Miro Klose, ja. Nee, also ich muss sagen, gerade Pascal Groß, wenn wir direkt mal anfangen wollen, da Spieler namentlich hervorzuheben, ich finde, da muss man bei ihm schon anfangen. Also man hat ja grundsätzlich schon gemerkt, dass die ersten 20 Minuten so ein bisschen verhaltener war und da hatte Ungarn auch mal länger den Ball und man hat sich erstmal so ein bisschen locker eingefunden und dann ging es so mehr oder weniger so 3, 4, 5 Minuten vor dem 1:0 ging es ja dann los, dass Deutschland mehr und mehr das Spiel an sich gerissen hat. Und also für mich echt entscheidender Faktor dabei, Pascal Groß, der da immer wieder super Chipbälle gespielt hat, das Spiel kontrolliert hat. Also das fand ich echt richtig stark.
Ja, ich finde, Pascal Groß ist so ein bisschen Leon Goretzka angehaucht, aber stabiler in der Defensive. So, Goretzka ist halt nicht so der klassische Abräumer vor der Kette und den kann Groß meme, aber kriegt halt auch dieses Box-to-Box-Play hin. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Kombi mit ihm neben Robert Andrich, der ja eher mal der defensive angehauchte Sechser ist, weil du aber davor halt dreimal komplette Offensivpower im zentralen Mittelfeld hast und du bist halt nicht darauf angewiesen, dass die Jungs jetzt noch krass mit nach hinten arbeiten. Klar, moderner Fußball, alle müssen irgendwie mitarbeiten, das ist selbstverständlich, aber wenn es jetzt irgendwie darum geht, dass du in der Defensive Stabilität hast und in der Offensive Kreativität, dann ist Pascal Groß für mich das perfekte Bindeglied dazwischen.
Ja, genau, also muss man natürlich auch abwarten, wie sich das auf lange Sicht entwickelt. Also der Mann ist 33, bei der WM 2026 ist er dann 35. Also ich will jetzt nichts herbeireden, aber da muss man natürlich auch abwarten, okay, wie in was für einer Verfassung ist er denn dann
einfach,
in 2 Jahren so. Aber für den Moment gegen Ungarn, gegen ein Ungarn, was fairerweise auch echt nicht so gut war, muss man sagen, obwohl die ja auch eigentlich alles auf dem Platz hatten, sah das auf jeden Fall gut aus, muss man sagen.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich muss dich korrigieren, beim Anpfiff der WM ist Pascal Groß erst 34. Er wird erst 4 Tage später 35.
Ah, okay. Hey, check your facts, man. Mann, oh Mann.
Ist so. Also ich habe gerade mal gegoogelt, die WM soll vom 11. Juni bis 19. Juli stattfinden. Das heißt, sie geht sogar noch mal eine Woche länger. Also solltet ihr euch da schon um Urlaub 2026 kümmern wollen, dann müsst ihr 5 beantragen. Also spart euch eine Woche 2024 auf.
Das wird so eine Mammut-WM, das ist ja echt Wahnsinn. Naja.
Na, schon krass. Aber naja, wird trotzdem, glaube ich, ganz gut. Also kann man sich drauf freuen. Aber erstmal überhaupt will ich mit dir über die Aufstellung reden, weil ich habe die angeguckt und das erste Mal nicht gedacht, boah, das oder das würde ich mir anders wünschen. So, wenn ich mir diese Aufstellung angucke, dann hätte ich sie genauso gewählt und habe mir sie so auch schon sehr, sehr lange gewünscht. Havertz eben nicht im Sturm, sondern Havertz auf der 10. Und dann halt auch ein Dreier-Mittelfeld aus Havertz, Wirtz und Musiala. Wobei ich tendenziell eher sogar einen Florian Wirtz im Zentrum als auf der rechten Seite gesehen hätte, aber der hat ein überragendes Spiel gemacht. So, ich bin ja der Letzte, der sich da über irgendwas beschweren sollte. Aber also die Offensivreihe hat mir richtig gut gefallen. Niklas Füllkrug, warum nicht früher als unser Stammstürmer Nummer 1?
Ja, muss man sagen. Also das hat echt gut gefluppt. Und also das Einzige, was man jetzt noch verändern würde, wäre vielleicht dann noch ein Rüdiger rein, wenn er dabei ist. Und ein Sané kann man dann überlegen für Havertz und Wirtz in die Mitte oder wie auch immer. Aber gut, also für den Kader, der jetzt dabei war, nimmt man das nicht. Also teile ich komplett das Gefühl mit dir. Hätte ich genauso aufgestellt. Und ja, das ist jetzt natürlich so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Platz ist da durch den Abgang von Ilkay Gündogan. Dadurch, dass sich Kai Havertz dann jetzt im Grunde auf Gündogans Zehnerrolle so ein bisschen fallen lassen kann, was ihm ja meines Erachtens sowieso ein bisschen besser liegt. Dadurch dann ja quasi auch der Platz vorne frei wird für Niklas Füllkrug, den er dann Kai Havertz wiederum immer inne gehabt hatte. Es verändert sich schon was, ne, durch die Abgänge und dann müssen wir schauen, ob das wirklich langfristig mit Havertz dann auf der 10 oder hängende Spitze aufgefüllt wird oder dann doch nochmal Wirtz Musiala zentral gepackt werden und dann dafür in Außen. Ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, so ein Serge Gnabry, der spielt sich gerade beim FC Bayern wieder in Form, könnte langfristig auch wieder ein Thema für Außen bei der Nationalmannschaft werden. Aber Sané kommt zurück, klar, also da kommt schon einiges. Aber man wird ja auch dieses Gefühl nicht los, dass es erstmal dabei bleiben wird. Also dieses Grundraster, das steht einfach. Und allzu große Veränderungen erwartet man da eigentlich nicht, egal wer da wie in Form ist und zurückkommt.
Ja, also ich gucke gerade so ein bisschen über die Aufstellung und die Bank drüber. So, glaubst du, es gibt Platz im Kader für Gnabry und Sané?
Im Kader oder in der Startelf? Im Kader.
Im Kader.
Ja, doch. Also das sollte meines Erachtens drin sein.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube wirklich nicht so. Ich denke, zwischen Undav und Bayer wird es sich immer entscheiden. So, da ja. Werden nicht permanent beide mitkommen. Und dahinter ist es dann halt ein Zweikampf zwischen Führig und dann dem anderen der beiden. Also sollte Führig weiterhin eine Leaderrolle beim VfB übernehmen und eine geile Saison spielen, dann darfst du den nicht nominieren. Und dann musst du halt schauen, okay, wie kriegst du dann halt Sané und Gnabry unter? Ich glaube tatsächlich nicht, dass wir noch so viele Länderspielpausen erleben werden, wo beide mit im Kader sind.
Ist natürlich auch die Frage, ich glaube, bei der WM werden ja wieder 26er Kader sein, oder? Weißt du das als Mr. Nationalmannschaft?
Also, ja, wahrscheinlich schon.
Ja, weil, also klar wird es jetzt bei diesen Länderspielpausen mit den 23er-Kadern, klar wird es ein Thema, gebe ich dir recht, aber bei der letztendlichen WM-Nominierung glaube ich schon, dass dann Platz für beide ist. Also beim 23er können wir uns meinetwegen darauf einigen, aber ich finde sowieso schon krass, ja. wie konkret man eigentlich gerade schon über die WM redet, ne? Obwohl die EM gerade in den Büchern ist. Und es ja echt noch fast 2 Jahre sind. Aber irgendwie ist das schon sehr stark vor Augen.
Ich sag dir, wie es ist. Es geht jetzt los. Also jetzt geht's los, dass sich die Spieler für den WM-Zug bewerben müssen. Also es reicht da, glaube ich, nicht mehr nächstes Jahr im Oktober aufzuspringen, sondern Julian Nagelsmann wird jetzt genau drauf gucken, okay, wie entwickeln die Jungs sich die nächsten 2 Jahre. Auch auf der Torhüterposition. Also klar, wir sind gerade alle glücklich, dass Ter Stegen auch wieder ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Wurde jetzt auch nicht wahnsinnig groß getestet, aber war halt einfach ein Rückhalt, war die ganze Zeit wach hat das Spiel auch ein bisschen gesteuert und gelenkt. Aber, also nochmal, ne? Ein Alexander Nübel spielt gerade Champions League. Imagine, der spielt eine geile Saison mit dem VfB. Da ist ein Viertelfinale drin. Kommt nächstes Jahr zurück zu den Bayern. und jetzt werfe ich mal in den Raum, der gewinnt die Champions League.
Ja, klar.
Willst du mir dann sagen, dass es keine Chance gibt, dass der WM spielt? Also, das ist schon... Also, auch da ist der Konkurrenzkampf halt riesig und ich glaube, jedes einzelne Spiel fließt da in die Bewertung ein und das bedeutet für andere natürlich auch, dass der WM-Zug sehr, sehr schwer zu erreichen wird. Ich gucke da vor allem in Richtung Leon Goretzka. Aber die Jungs, die jetzt im Kader sind, auch schon sehr gute Chancen haben, sich festzuspielen.
Auf jeden Fall. Und auf der Torhüter-Position darfst du ja auch Jonas Urbig nicht vergessen. Der kommt ja dann auch nochmal von hinten und drückt auf die Nummer 1.
Position auch Max Finkgräfe.
Linksverteidiger.
Übers vergessen.
Linksverteidiger.
Also Übers auch. War der nicht letzte Woche noch rechts?
Max Finkgräfe ist Linksverteidiger. Immer noch, mein Freund.
Okay. Ja, gut.
Timo Hübers ist natürlich für die Mitte auch ein guter Mann.
Und wir müssen auch einfach noch mal gucken, wie Linden Meiner sich jetzt entwickelt. So, kann ein ganz, ganz heißes Eisen werden.
Oh Junge, nee, das ist echt zu viel des Guten. Irgendwann hört's auf.
Achso, jetzt auf einmal.
Meine Takes waren noch realistisch. Okay, streichen wir das.
Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Streichen wir das.
Ja, aber also grundsätzlich, ich sehe es schon kommen, dass das die Startelf ist, mit der wir 80% der kommenden Aufgaben antreten werden.
Ja klar, also über allem steht ja auch drüber, dass das jetzt nicht nur Spiel 1 nach der EM war, sondern ja eben auch Spiel 1 der Nations League. Und es wurde mehrfach und eindrücklich von allen gesagt und versichert, ja okay, wir wollen die Nations League ernst nehmen. Etwas, was jetzt vorher auch noch nicht so stattgefunden hat beim DFB. Und da ist jetzt schon auch ein neuer Ansatz zu erkennen. Man möchte dieses Siegergefühl, diese Siegermentalität entwickeln und ja, da eben bei diesem lange Zeit unbeliebten Wettbewerb mit ansetzen. Und von daher erübrigt sich das, dass die Startelf keine großen Veränderungen erleben wird, weil letztendlich, wenn du was Erstes nimmst, dann stellst du deine besten Spieler auf und das sind nun mal Wirtz, Musiala, Havertz, Andrich auch in der Defensive, Tah. Also da sind einfach Spieler dabei, die gesetzt sind und das wird auf jeden Fall zu großen Teilen der Nations League der Fall sein.
Ja, also das Einzige, was da natürlich noch ein bisschen reinkicken könnte, wäre, wenn wir Denis Hüseyin-Basic tatsächlich noch eingebürgert kriegen. Also er ist ja Deutscher und für Bosnien-Herzegowina unterwegs, aber hat erst 3 Länderspiele. Und ich glaube, das ist die magische Grenze. So,
ja.
Wenn du mehr als 3 hast, dann bist du ja quasi festgespielt. Ja. Unter 3 gibt es, glaube ich, noch Regularien und Möglichkeiten, wie du wechseln kannst. Also Hüseyin-Basic könnte das Konstrukt natürlich noch ficken vom FC Köln.
Ja, mit Martel am besten noch zusammen. Also die machen echt einen guten Job zusammen in der zweiten Liga. Der FC ja allgemein gut unterwegs mittlerweile, aber gut, lassen wir das.
Ja, also wir müssen auch noch über Damian Downs nachdenken, ne? Weil die WM ist in den USA und der ist Deutsch-Amerikaner. Ich glaube, wir können den ganzen FC da einfach reinwerfen. Lass mit dem FC Köln einfach zur WM.
Ich finde aber, du ziehst es langsam echt ein bisschen ins Lächerliche. Also ich finde, Jonas Urbig ist echt ein guter Mann. Und Max Finkgräfe auch. Also langfristig, mark my words, langfristig werden die beiden auf jeden Fall mal im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft sein.
Ja, okay, ja gut, klar. Freue ich mich drauf, dass wir dann mit Jonas Urbig den kommenden Marc-André Ter Stegen haben, der sich sein Leben lang hinter, keine Ahnung, Steven Zuber als Torhüter einsortiert.
Ich dachte jetzt eher an Olli Baumann, aber das wäre ja schon mal was.
Ja, oh, Olli Baumann, da kann ich auch eine kleine lustige Geschichte zu erzählen. haben die Jungs sich gestern aufgewärmt und Olli Baumann steht neben dem Kasten. War es, glaube ich, Kimmich, der den Ball von sich aus links, also genau an Baumanns Seite, aber mal mit Mach 3 am Tor vorbeihämmert und Baumann sich richtig drücken muss. Und ich nur durch Megafon zu ihm, oh Olli, der war persönlich. Da hat er sich auch einmal kurz umgedreht und musste lachen. Und dann kommt der Nächste sogar auch noch auf Olli. Ich so, sag mal, Olli, was hast du den Jungs getan? Die hassen dich alle. Und dann meint mein Vorsänger-Kollege, keiner mag den Olli. Musste er auch dann kurz lachen. Aber dann haben wir ihn danach natürlich noch mit Sprechkörn gefeiert. Aber das war eine kleine lustige Geschichte abseits vom Spielgeschehen.
Ja, finde ich gut. Sowieso muss man ja auch sagen, Olli Baumann, Also, ja, ist natürlich ein dritter Torhüter, aber wenn der jetzt bei einem anderen Verein wäre, dann wäre das ja auch der größte Sympathieträger überhaupt, ne? Das muss man schon festhalten. Also ich finde ihn schon sympathisch, aber dafür, dass ganz Fußball Deutschland ihn liebt, spielt er halt beim falschen Verein, ne?
Ja, ist wohl so. Also da holst du dir bei Hoffenheim natürlich nicht die allergrößten Sympathien ab, aber auf der anderen Seite ist es auch eine verdammt treue Seele, ne? Muss man ja auch einfach sagen.
Ja, klar.
Ich kann mir schon vorstellen, dass es die eine oder andere Möglichkeit gegeben hätte, auch mal die TSG zu verlassen. Aber er hat sich für den Weg Hoffenheim entschieden und davor habe ich auch sehr, sehr großen Respekt. Also richtig guter Mann und glaube ich auch ein wahnsinnig wichtiger fürs Gefüge. Also ja, können wir uns drüber glücklich schätzen. Was machen wir mit Kimmich? Erstes Spiel als Kapitän.
Ja, war doch solide. War doch gut, muss ich sagen. Also
ja.
Letztendlich damit auch so ein bisschen die Wegrichtung für die kommenden Wochen klar, dass oder kommenden Länderspielpausen klar, dass er auch Rechtsverteidiger bleiben wird in der Nationalmannschaft, anders als im Verein, dass da in der Mitte erstmal kein Platz für ihn ist oder er zumindest, sagen wir es so, rechts hinten mehr gebraucht wird. Und das finde ich auch vollkommen okay so. Und stand ihm irgendwie gut, die Binde, muss man sagen.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, er genießt es auch sehr, dass er jetzt der Pöbel-Heini sein darf, der halt noch mit dem Schiri reden darf. Also da bin ich auch ehrlich, dafür haben wir jetzt den richtigen. So, es ist vollkommen in Ordnung, da haben wir den richtigen, um dem Schiri wirklich 90 Minuten lang Keks an die Backe zu labern. Ja. Sodass die UEFA in einem halben Jahr nur wegen Kimmich drüber nachdenken wird, diese Kapitänsregel wieder abzuschaffen, weil die endlich wollen, dass wieder jemand anders mit denen redet. Ja, aber nee, hat er gut gemacht, hat das Spiel auch ganz gut gelenkt und er auf der Rechtsverteidigerposition, er hat die Situation ja angenommen und macht das jetzt auch richtig, richtig gut. Das Einzige, wo ich nur dann ein, zwei Mal wieder zucken musste, war, als ich dann doch gesehen habe, okay, ja, Groß ist weg, jetzt müssen andere wieder die Ecken schießen und als Kimmich da gekommen ist und das Ding sich wirklich ganz hinten an der zweiten 16er Kante erst senkt, da denkst du dir auch, gut, den hätte ich vielleicht auch so hinbekommen.
Ja, das war schon eine Qualität, muss man sagen, die das Spiel auch nochmal bereichert hat, weil wir waren bei der EM echt gefährlich nach Ecken. Also das war schon echt deutlich merkbar. Müssen wir mal schauen, dass wir da langfristig. Vielleicht spielt Alex Pavlovic sich ja noch fest. Der hatte da irgendwie in seinen ersten Spielen bei Bayern, wo er dann direkt eine Ecke getreten hatte, hatte der ja doch einen Assist. Und dann haben ihn doch schon alle gefeiert, dass er besser als Kimmich sei. Ja, vielleicht spielt er sich ja noch fest, dann kann er übernehmen.
Und hat ja knapp die EM verpasst, aber wird dann in der 60. eingewechselt und meldet sich direkt mal mit einer Bude. Also, das musst du auch erstmal hinkriegen. So, vor dem Mann habe ich echt eine ganze, ganze Menge Respekt. Und als es war das 5-0, was er, glaube ich, erzielt hat, oder? Nee, 5-0 war der Elfer, dann war es das 4-0.
Ja, genau.
Ja, und habe ich mich dann unglaublich umgedreht, gucke, sehe da Nummer 16, muss kurz überlegen, guck mal die Jungs an. War das Alex Pavlovic? Und die so, ja. Ich so, ja, Mann, geil. Also ihm habe ich das auch richtig, richtig gegönnt. Weil er einfach ein Buckler vor dem Herren ist und es richtig bitter war, dass er die EM verpasst hat. Und ey, du hast über einen bald 40-jährigen Pascal Groß gesprochen. Ich weiß, wer sein Successor wird.
Ja, klar. Also Pavlovic und tendenziell muss man ja auch sagen, Stiller, also muss man auch abwarten. Ich finde, der hat beim VfB eine richtig, richtig, richtig gute Saison gespielt. Also da sind schon noch Alternativen da, auch wenn es jetzt auf den ersten Blick mit so einem Angelo Stiller jetzt nicht diese Kandidaten sind wie ein Pavlovic, wo man jetzt sagt, wow, okay, das ist das nächste Supertalent, sondern halt auch eher so eine Sorte Groß, so eine Sorte Undav, der sich über viele Jahre konstant gesteigert hat und jetzt dann auch wirklich fest in der Bundesliga angekommen ist und dann jetzt sogar in der Nationalmannschaft. Also, ja, das Mittelfeld ist wahrscheinlich sogar echt mit das Spannendste für die WM.
Ja, und dann lasse ich mal einen Paul Wanner noch da hochspielen. Also, klar, es ist jetzt noch sehr, sehr früh, das zu sagen, aber also er überragt ja auch bei Heidenheim und spielt ja jetzt auch U-Nationalmannschaft. Also ich glaube nicht, dass er ein Thema für die WM wird, aber ey, wenn der zwei vernünftige Saisons spielt, ist es vielleicht ein Kandidat, über den du halt mal nachdenken musst. Aber also spätestens nach der WM wird ein Paul Wanner auch Teil dieser Nationalmannschaft werden. So, und das ist jetzt kein Take, wo ich sage, okay, das ist auf dem Niveau von Jonas Urbich. Aber irgendwann wird es halt auch mal ein Thema, dass ein Groß dann geht und dass ein Andrich ja auch nicht jünger wird. So, wie alt ist der jetzt? 29? Ja, 29. Ja. Bald 30. So, der wird dann ja auch nicht jünger. Und dann lernt ein Paul Wanner nochmal kurz darunter und dann hast du vielleicht wieder ein bisschen zu offensiv mit Pavlovic und Wanner, aber auch eigentlich schon eine relativ gute 6 bis 8er wieder besetzt.
Ja, müssen wir abwarten, wie sich das in Zukunft entwickelt. Für den Moment habe ich mich gestern zumindest sehr gefreut, dass das alles so gut gefluppt hat. Und es hat ja wirklich nicht nahtlos, die ersten 20 Minuten waren verhalten, aber dann lief es ja wirklich wie am Schnürchen und man hat sich so ein bisschen gefühlt, wie bei der EM, also wieder ein sehr, sehr gutes Gefühl aufgekommen als Zuschauer, und das ist es doch, was wir brauchen.
Ja, auf jeden Fall. Und muss auch sagen, gestern war echt der Tag, den ich gebraucht habe. Also es war genau das Spiel, was ich gebraucht habe. Es war auch das Spiel, was die Nationalmannschaft gebraucht hat. Nicht mehr so ein krebsiges 2-0 irgendwie oder ein 1-0 oder ein 2-1, sondern auch einfach mal wirklich deutlich zeigen, dass wir die spielbestimmende Mannschaft sind, dass wir auch gegen tiefstehende Gegner bestehen können, dass wir wieder in einer Favoritenrolle angelangt sind und aufs Feld gehen und wir fucking Deutschland sind. So, ja, es muss unser Selbstverständnis sein, dass wir die beste Nation der Welt sind. Deswegen werde ich mich auch niemals dafür schämen, anzustimmen, die Nummer 1 der Welt sind wir. Weil das halt einfach unser Verständnis sein muss. Aber das haben die Jungs dann gestern auch auf den Platz gebracht. Und dann bin ich auch noch bis 4 Uhr morgens in der Düsseldorfer Altstadt versackt und es war einfach toll. Also ja, ich herrlich. Habe genau diesen Tag gestern gebraucht und würde es auch jederzeit wieder so tun.
Ja, und in den Niederlanden wird es ja auch nicht weniger attraktiv, abends noch rauszugehen.
Meinst du mal durch die Schaufenster gucken?
Ja, genau. Was machen wir denn überhaupt mit dem Spiel? Deutschland, Holland? Was erwartet uns da?
Wir schießen die ab. Also wir werden die Niederländer mal einschulen. Nein, wir werden nicht auf Niederlande kacken, aber wir werden die einschulen. Wir werden denen zeigen, dass deren Halbfinaleinzug bei der EM nichts wert war, dass wir die da geputzt hätten. Ich sage 3-0 Deutschland.
Ja, ich... Ah, Mist. Ja, dann sage ich 4-1. Komm, let's go.
Ja, auch gut. Ich glaube, die haben nichts zu melden. Und wir machen die an die Wand. Ich bin sehr gespannt auf den Auswärtsblock, weil darüber habe ich 1-2 verschiedene Takes gehört, dass es auswärts da gar nicht so geil sein soll, weil man da irgendwie dann noch eingezäunt ist und hinter einem Plexiglas und was auch immer. Aber da lasse ich mich einfach überraschen. Freue mich aber drauf, dann Dienstag auch schon wieder durchzustarten. Und ja, danach geht's dann auch in den wohlverdienten Urlaub.
Zur Not stuhlst du die Plexiglasscheiben ein.
Nein, das tun wir nicht. Aber ich würde sagen, wir beschließen den Podcast für heute. Weil ist ja nur ein Spiel gewesen, das wir analysieren mussten, durften. Aber natürlich hier ein maximales Shoutout natürlich noch in Richtung San Marino. Ja. Es ist der erste Pflichtspielsieg der sanmarinischen, sagt man das so, keine Ahnung, Nationalmannschaft.
Und das war es ist safe wirklich, falsch.
Es ist einfach legendär.
Ja, das war schon gut. Also gönnt man ihnen, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele haben die denn jetzt gemacht? Hast du da mal was gelesen? Ich habe nur mitbekommen, dass sie jetzt halt das erste Mal gewonnen haben. Aber die müssen ja auch schon arg viele Spieler auf dem Buckel haben. Die haben ja allein schon gegen Deutschland 12-mal gespielt und dabei 144 Gegentore kassiert oder so. Also, naja. Aber die haben sich echt gesteigert.
Ja, also die Leistungskurve ist real, muss man wirklich sagen. Ich weiß jetzt auch nicht, was San Marino noch vom Weltmeistertitel 2026 trennen sollte, weil die sind jetzt sowas von real, die sind jetzt sowas von da. Ja. Der letzte Sieg war auch gegen Liechtenstein, damals aber nur in einem Freundschaftsspiel. Aber zum Glück haben wir die Nations League, sodass das ein Pflichtspiel war, wo die Jungs sich durchgesetzt und verdient gewonnen haben.
Ja, und da muss man echt sagen, also Laufkundschaft wird das nicht mehr in der WM-Quali-Gruppe. Also da muss man echt gefasst sein.
Nee. Also mit San Marino ist jetzt zu rechnen. Wir behaupten zwar immer stolz von uns, wir sind jetzt wieder wer. San Marino ist jetzt wer.
Kleine Gegner gibt's nicht mehr.
So, So, also, wirklich GGs und guckt euch nochmal den Twitter-Account an, San Marino Fan-Account oder irgendwie sowas. Ich hatte es ja auch in der Insta-Story, wirklich herrlich lustig, wie die das abgefeiert haben. Ja, aber in dem Sinne haben wir, glaube ich, die größten Themen dann jetzt auch behandelt, die dieses Wochenende dann noch stattgefunden haben.
Absolut.
Und dann hören wir uns, würde ich mal sagen, zur Bundesliga wieder, wa?
So machen wir's. Alles klar.
Top, wir hören uns.
Ciao, haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.